Quelle: Deutsches Ärzteblatt 38 2018. Feinstaub und Stickstoffdioxid, NO2, eine kritische Bewertung der aktuellen Risikodiskussion. Nach Ansicht des Autors gibt es für die gültigen Grenzwerte zu Feinstaub und NO2 keine ausreichende wissenschaftliche Basis. Zudem sei die gesellschaftliche Diskussion inzwischen so ideologisiert, dass sie kaum sachlich geführt werden könne. Die in Deutschland aktuellen Grenzwerte für Feinstaub, Tagesmittelwert 50 Mikrogramm M hoch 3, und NO2, Jahresmittelwert 40 Mikrogramm M hoch 3, stammen aus epidemiologischen Studien, die im Wesentlichen von WHO und EU-Arbeitsgruppen zusammengefasst und unterstützt wurden. Diese zu bewerten, erfordert neben wissenschaftlicher Erfahrung auch profunde Kenntnisse der Aerosolphysik sowie der Toxikologie von Gasen und Partikeln. Schaut man sich die Studien genauer an, verwundert es, dass daraus so weitreichende politische Schlüsse gezogen wurden. Denn nach Ansicht des Autors gibt es für die gültigen Grenzwerte zu Feinstaub und NO2 keine ausreichende wissenschaftliche Basis. Insbesondere die immer wieder publizierten vorzeitigen Todesfälle sind methodologisch unsinnig, wie im Folgenden erläutert werden soll. Korrelation bedeutet nicht Kausalität. Es gehört zum Grundkurs der medizinischen Statistik, dass Korrelation nicht Kausalität bedeutet. Als Beispiel habe ich die Zunahme der Lebenserwartung von 1950 bis 2013 mit der Zunahme der zugelassenen Autos korreliert. Beide Größen korrelieren extrem miteinander, R gleich 0,98, P kleiner als 1048. Der naheliegende Schluss, dass man nur mehr Autos zulassen müsse, um die Lebenserwartung weiter zu erhöhen, ist natürlich nicht plausibel. Trotzdem wird zunehmend in den epidemiologischen Arbeiten bzw. inneren Interpretationen aus der Korrelation eine Kausalität suggeriert. Im Normalfall sollte eine Korrelation bestenfalls als Grundlage für eine Hypothese dienen, die mittels weiterer Untersuchungen und anderer Methoden erhärtet werden soll. Der Erkenntnisgewinn wird aber am stärksten beschleunigt, wenn eine Studie oder ein Experiment falsifizierend angelegt ist, also eine Widerlegung versucht wird. 1. Solche Ansätze gibt es hinsichtlich der Gefährlichkeit des Feinstaubs und der Reizgase meines Wissens überhaupt nicht. Es wird permanent ein ähnliches Studiendesign wiederholt, was den Wahrheitsgehalt der Hypothese in keiner Weise erhöht. Trotzdem werden die in etwa ähnlichen Ergebnisse als weitergehender Beweis für die Richtigkeit der Hypothese angesehen. Epidemiologische Studien zu Feinstaub und NO2. Die epidemiologischen Studien zum Feinstaub und neuerdings auch zum NO2 folgen alle dem gleichen Grundprinzip: Man vergleicht staubbelastete mit weniger staubbelasteten Regionen und korreliert sie mit den Erkrankungsraten bzw. der Mortalität. Dabei versucht man, mögliche Störfaktoren, Konfounder, durch Fragebögen zu erfassen und herauszurechnen, adjustieren. Als die Luftverschmutzung, insbesondere die Schwefeldioxidkonzentration, in Europa um den Faktor 10-20 größer war als heute, vor 1980, beobachtete man in Phasen hoher Belastung eine auffällige Häufigkeit von pulmonalen Erkrankungen, Asthma, COPD, bzw. Exazerbationen. Experimentelle Untersuchungen belegten die Hypothese plausibel, vor allen Dingen bei hohen Konzentrationen von inhalierten Schadstoffen am Arbeitsplatz, Quarz, Asbest, Kanzerogene. Bekanntestes Beispiel ist die Silikose bei Bergleuten. Allerdings lagen die Arbeitsplatzkonzentrationen damals oft im M hoch 3 Bereich, also 10 bis 50 Mal höher als die Grenzwerte heute. Nach einer Schlüsselstudie 1993-2 wurde in 6 Städten die Partikelbelastung mit der Mortalität verglichen. In Meta-Analysen der danach entstandenen Studien wurde von der WHO 2004-3 ein gering erhöhtes Risiko für die gröberen Partikel von einem mittleren Maßendurchmesser von 10 Mikrometer, PM10, von 1,006 und für die kleineren Partikel, PM2,5 Mikrometer, eines von 1,014 gefunden, was etwa 1,5% entspricht. Es findet sich eine gering erhöhte respiratorische Mortalität im Vergleich zur kardiovaskulären Mortalität, wobei die Streuung bei PM2,5 ungleich größer ist. Aufgrund dieser Daten wurden die Grenzwerte für den Feinstaub festgelegt. Schaut man sich jedoch die einzelnen Studien an, ergeben sich zum Teil erhebliche Unterschiede, Grafik 1. Teilweise ist die Mortalität in staubbelasteten Regionen sogar erniedrigt, Syphila. Eckige Klammer auf. Eckige Klammer zu. Es stellt sich die Frage, wie man eine solch geringe Risikoerhöhung von ca. 1,5% überhaupt bei den zahlreichen Störgrößen herausrechnen kann. Man kann bestenfalls eine Störgröße noch vernünftig herausrechnen, die zehnfach über der Messgröße liegt, vorausgesetzt, dass die Fallzahlen groß genug sind, 4. Die anderen starken Einflussfaktoren, insbesondere Rauchen, Hypertonie, Alkoholkonsum, sportliche Aktivität, Impfverhalten, Adhärenz einer medikamentösen Therapie, liegen aber oft 50 bis 1000 Mal höher. Um die Größenordnung zu demonstrieren, werden drei typische Risikofaktoren, Passivrauchen, aktives Rauchen eckige Klammer auf größer als 40 Pacuas eckige Klammer zu und Hypertonie eckige Klammer auf 3 eckige Klammer zu, in der Grafik 2 im Verhältnis zu Feinstaub dargestellt. Dazu musste die Skalierung der Y-Achse 100-fach vergrößert werden. Die Feinstaubrisiken verschwinden dadurch in der X-Achse, 5. Danach ist zu vermuten, dass geringste Unterschiede in der Lebensführung bzw. im Gesundheitsbewusstsein zwischen staubbelasteten und weniger staubbelasteten Gebieten die ganzen Effekte des Feinstaubs und des NO2 erklären. Der Einfluss der Lebensart hat bekanntermaßen einen enormen Einfluss auf die Mortalität. Ein bekanntes, falsifizierendes Beispiel ist der Effekt der Grippeschutzimpfung. In epidemiologischen Untersuchungen von mehr als 300.000 Geimpften im Vergleich zu Nicht-Geimpften hat Nichol et al. 6 zeigen können, dass der Effekt der Vakzinierung so außerordentlich war, dass er zum Beispiel die protektive kardiale Medikation nach einem Herzinfarkt weit überstieg. Dass dieses offensichtlich nicht plausibel war, zeigten spätere Untersuchungen zur Influenza-Impfung, als man sie mit Placebo-Gruppen verglich. Es war zwar noch eine Überlegenheit der Impfung zu sehen, allerdings um eine Größenordnung niedriger. Auch andere Untersuchungen der Kollektive zeigten, dass die Personen, die sich impfen ließen, in vielerlei Hinsicht eine andere Lebensführung im Vergleich zu den Nicht-Geimpften hatten. Dieses wurde durch die Beobachtungsstudien nicht erfasst, 7-9. Zudem zeigen viele der neueren Studien zum Feinstaub zum Teil groteske Risiken. So erhöht sich das Risiko, ein Nierenkarzinom zu entwickeln, um 50% pro 5 Mikrogramm m hoch 3 Feinstaub, 10. Auch soll Feinstaub mitverantwortlich sein für die Änderung der Spermienqualität, 11, der Depression, 12, oder monoklonaler Gammopathien, 13. Dabei sind die Unterschiede häufig nicht einmal signifikant nach dem jeweils zugrunde liegenden Modell. Trotzdem wird in den meisten Studien in der Zusammenfassung das Risiko so formuliert, als sei die geringe Erhöhung quasi kausal. Methode ist bei niedrigen Konzentrationen nicht geeignet. Immer wieder gibt es auch negative Ergebnisse von vorher scheinbar bestätigten Risiken, wie beispielsweise die sehr große Escape- und Transform-Studie, ein von der EU gefördertes multinationales Projekt in 13 Ländern mit über 300.000 Personen. Dort hat sich die ursprünglich gefundene kardiovaskuläre Mortalität überraschenderweise nicht bestätigt, 14. Allerdings sagt dieses negative Ergebnis ebenso wenig aus wie das positive der anderen Studien, weil aufgrund der starken Konfounder kein verwertbares Risiko bei den geringen Messgrößen gefunden werden kann. Die Methode ist bei diesen niedrigen Konzentrationen an Feinstaub und NO2 wegen der starken Konfounder grundsätzlich nicht geeignet. Die aktuelle, vom Umweltbundesministerium, UBA, vorgestellte epidemiologische Studie zum NO2 mit ca. 6000 Todesfällen Jahr in Deutschland unterstreicht das Dilemma dieser epidemiologischen Untersuchungen, 15. NO2 ist ein Gas, dass infolge seiner Wasserlöslichkeit und hohen Diffusionsgeschwindigkeit praktisch nur die oberen Atemwege erreicht. Es wird von der Schleimhaut absorbiert und hydrolysiert, was eine Verschiebung verursacht. Pathophysiologisch ist es schwer vorstellbar, dass diese minimale Azidose bei den geringen unterschiedlichen Konzentrationen zwischen Stadt- und Landbevölkerung, Gegenstand der Studie des UBA, zum Beispiel eine Erhöhung der Diabeteshäufigkeit um 8% verursachen soll. Studien an Gesunden, N gleich 25, haben im Kurzzeitversuch bis 3000 Mikrogramm M hoch 3 keine Effekte gezeigt, 16. Deswegen ist die maximale NO2-Arbeitsplatzkonzentration in Deutschland immer noch 950 Mikrogramm M hoch 3 und in der Schweiz sogar 6000 Mikrogramm M hoch 3. Die UBA-Studie hat weitere schwere methodische Fehler. Es wird, wie häufig auch bei den Feinstaubstudien, von einer linearen Dosiswirkungskurve gesprochen, das heißt, bereits minimale NO2-Mengen sollen die Todesrate erhöhen. Meines Wissens gibt es jedoch kein Gift ohne Schwellendosis. Insofern ist die vom UBA vorgelegte Studie sogar ein starker Hinweis darauf, dass die Ergebnisse aller epidemiologischen Studien im Niedrigdosisbereich keine verwertbaren Aussagen ergeben. Schließlich zeigt die UBA-Studie einen weiteren schweren methodischen Fehler, 15, Seite 3, zum einen wurden nur Krankheiten berücksichtigt, die mit hoher statistischer Gewissheit in Zusammenhang mit Stickstoffdioxidbelastungen stehen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma oder Diabetes. Andere Krankheiten, bei denen es weniger Studien gibt, die den Zusammenhang belegen, wurden nicht in die Berechnungen mit einbezogen, zum Beispiel Herzinfarkt, Lungenkrebs und Frühgeburten. Was verstehen die Autoren unter kardiovaskulärer Mortalität, wenn die häufigste Ursache, der Herzinfarkt, nicht berücksichtigt wird? Warum wurden andere wichtige Erkrankungen herausgenommen? Eine solche Vorabselektion ist methodisch unzulässig. Es drängt sich vielmehr der Eindruck auf, dass die Daten im Sinne einer Erwartungshaltung ausgewertet worden sind. Eckige Klammer auf. Eckige Klammer zu. Punkt weiterlesen. Fazit. Die Analyse der Studiendaten zu Feinstaub und NO2 entbehren einer soliden wissenschaftlichen Basis. Die derzeitigen Grenzwerte für Feinstaub und NO2 sind daraus nicht ableitbar, ebenso die hochgerechnete Mortalität. Dieser Beitrag soll einer Versachlichung der Diskussion dienen. Sie ist keine Absolution für die unverantwortlichen Manipulationen wesentlicher Teile der Autoindustrie bezüglich des Schadstoffausstoßes. Professor Dr. Med-Dieter Köhler. Interessenkonflikt. Der Autor erklärt, dass kein Interessenkonflikt besteht. Dieser Beitrag unterliegt nicht dem Peer-Review-Verfahren. Weiterlesen im vollständigen Originaltext bei arzteblatt.de.